zusammenfassend kann man sagen, soziales Lernen bei Hunden ist extrem faszinierend. Also wie gesagt, gerade wenn man das Do-as-I-do macht und es geht eben darum, durch Beobachtung von Artgenossen und engen Bezugspersonen neue Dinge zu lernen. Und wer die Prinzipien des sozialen Lernens versteht, der kann das natürlich dann auch gezielt im Training einsetzen. Allerdings mit realistischen Erwartungen, das habe ich schon so einfließen lassen. Es ist dann nicht so, dass man halt sagt, der Hund hat jetzt noch nie irgendeinen Trick gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast geht es um soziales Lernen. Vielleicht hast du es schon gehört oder bei mir auch auf der Homepage gesehen. Ich habe damals als erste Runde hier in Deutschland das Do-as-I-do-Examen bei Claudia Fugazza damals gemacht mit dem Timon. Und ich kann es einfach gar nicht anders sagen. Diese Form des Lernens und auch wie man seinen Hund da kennengelernt hat. Und es war einfach wirklich krass, ja, es war mind-blowing, ich kann es gar nicht anders sagen, weil man seinen Hund danach auch ganz anders angeschaut hat und wahrgenommen hat, einfach so auch das Zusammenleben und ja, wirklich zu sehen und zu wissen und zu spüren, wie genau unsere Hunde uns beobachten und wie eng auch Hund und Mensch sind. Ich fand das damals echt nochmal richtig, richtig krass und das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Ich habe ja dann auch Kindergartenbesuchsprogramm auf Basis von Do-as-I-do entwickelt, weil das gerade auch für Kinder, die vielleicht mal negative Erfahrungen gemacht haben, eine ganz, ganz tolle Sache ist, weil sie keine direkte Interaktion mit dem Hund haben, also auch keinen körperlichen Kontakt und wirklich auch in einem Abstand. Natürlich muss der Hund das auch lernen, ne? Über ein ganz spezielles Training, dass man eben im Abstand was zeigt, auf ein gewisses Signal, der Hund ist dann nachahmt und das ist für Kinder, wie gesagt, gerade für die, die vielleicht unsicher sind Hunden gegenüber oder sogar auch negativ Erfahrungen gemacht haben, eine ganz, ganz tolle Sache, einfach auch zu sehen, der Hund ahmt das nach und macht genau das, was ich gerade vorgemacht habe. Das hat denen allen riesigen Spaß gemacht, ohne, wie gesagt, irgendwie in Nähe des Hundes zu kommen oder gar, dass der Hund an den Körper des Kindes kommt oder so. Also war eine ganz, ganz tolle Lernerfahrung immer für alle Beteiligten und hat mir extrem viel Spaß gemacht und aktuell liest man immer mal wieder was darüber und ich habe mir gedacht, Mensch, stimmt, dazu habe ich noch nicht mal eine Podcast-Folge, das muss ich jetzt unbedingt mal nachholen. Also es ist ein super spannendes Thema, aber natürlich auch wieder eins, was missverstanden wird, weil da nicht genau geguckt wird, hey, was ist denn soziales Lernen? Das heißt, über soziales Lernen wird oftmals gesprochen, obwohl es das gar nicht ist. Ja, also da so ein bisschen aufpassen und vielleicht bringt dann auch die Podcast-Folge Licht ins Dunkel sozusagen. Und dir fällt jetzt auf, dass du vielleicht irgendwie Beiträge gesehen hast oder Videos gesehen hast und jetzt merkst, oh, das ist gar nicht soziales Lernen, was die da angesprochen haben. Aber da komme ich dann gleich noch zu. Ja, es geht einfach darum, dass unsere Hunde super gut darin sind und das eben sogar speziesübergreifend, weil dass man durchaus von einigen Spezies innerhalb der Art soziales Lernen, ne, kennt, ja, auf jeden Fall. Aber wie gut unsere Hunde sind, eben auch uns nachzuahmen, das ist ganz vielen noch gar nicht so bewusst. Wir fangen mal damit an, was soziales Lernen nicht ist. Innerhalb des gemeinsamen Lebens, so in diesem täglichen Miteinander, was natürlich nicht zu vergleichen ist mit einer gestellten, klaren Lernsituation, ja, wenn man ein spezielles Lernziel hat und dem Hund irgendetwas beibringen möchte. So unser ganz normales Miteinander im Leben, wo mal schnell was passiert, wo man unbedacht ist, auch mal genervt ist oder. Ja, also so dieses tägliche Miteinander. Wenn der Hund da lernt, über soziale Interaktionen, wie es dann ganz oft ja auch so ein bisschen abgeschwächt gesagt wird, über Grenzen setzen, gemeint ist damit eher den Hund hemmen und fortwährend immer wiederkehrend auch zu korrigieren, dass der Hund darüber dann lernt, was wir wollen, wir Menschen und was nicht. Da wird oft gesagt, ja, das ist halt soziales Lernen, so im sozialen Miteinander. Da gibt es tatsächlich auch Videos zu, mir wurde da auch einiges geschickt, auch mal eine ganze Story, wo darüber gesprochen wurde, dass es eben normal ist, dass der Hund über soziales Lernen im Alltag dann auch lernt, wo seine Grenzen sind. Und das ist nicht soziales Lernen. Ja, also wenn ich eben über Blocken oder über ich schicke dich immer wieder zurück zum Kissen und lass dich nicht aufstehen zum Beispiel, ja, da arbeiten wir über Unwohlsein des Hundes. Da wird ihm also ein Verhalten quasi aufgezwungen. Er gibt dann irgendwann auf und zeigt das Verhalten, was der Mensch sich wünscht. Und das ist nicht soziales Lernen, was wissenschaftlich damit gemeint ist. Ja, da geht es um Strafe vermeiden. Ich möchte diesem Zustand von ich fühle mich nicht wohl einfach entkommen. Und da lernt der Hund dann ja über Konditionierung, also über assoziatives Lernen. Und das ist genau das Gegenteil von sozialem Lernen. Also da so ein bisschen aufpassen wieder. Hey, wird da diese wissenschaftliche Form, ja, soziales Lernen, richtig oder falsch benutzt, wenn du sowas liest? Was ist soziales Lernen denn? Das ist ein Lernprozess, bei dem ein Individuum eben ein anderes beobachtet und da dann Stück für Stück nachahmt. Ja, also da wird ein Verhalten beobachtet und anstatt eben individuelles, assoziatives Lernen, also Konditionierung, wird es nachgeahmt. Es ist auch nochmal ein Unterschied zum speziestypischen Verhalten, also angeboren, genetisch vorhergesagtes Verhalten, ne, sondern wirklich einfach was, wo beobachtet wird und dann wird das nachgeahmt. Und wichtig ist auch nochmal, ja, dass so eine absolute Trennung aller Lernformen ist im normalen gesamten Leben schon schwierig. Es gibt gewisse Aktionen, wenn man jetzt zum Beispiel das klassische Beispiel nennt, die Welpen gehen mit den Eltern auf die Jagd und beobachten vom Rand aus. Ja, das ist soziales Lernen. Aber wenn sie dann später jagen, ist da ja auch speziestypisches Verhalten dabei, also angeborenes Verhalten. Ja, das heißt, so dieses, wir leben nicht in einem Labor und können hier nicht jede Lernform einzeln irgendwie rausfiltern. Das ist nochmal wichtig, sich das auch klar zu machen. Aber das Do-as-I-do ist tatsächlich eine Möglichkeit. Das kommt einem am Anfang auch sehr mathematisch vor, ja, weil man muss dann richtig aufschreiben, wie man das macht, damit man nicht durcheinander kommt und eben nicht Verhaltensweisen zu oft hintereinander macht, weil dann sind wir wieder im assoziativen Lernen und genau das wollen wir ja unbedingt abgrenzen und umgehen. Also durch das Do-as-I-do ist das wirklich separierbar, wenn man sich daran hält, aber da wirklich auch aufpassen. Auch dazu gibt es so Kurzanleitungen im Netz und es gibt auch so ein paar Paper, die man sich da mal runterladen kann. Ich kann nur sagen, ich habe früher ja auch sehr viele Wochenendseminare dazu gegeben und Claudia war auch mal hier bei uns in Deutschland. Das ist nicht mal eben so gemacht. Das dauert echt wochenlang und man muss super akribisch aufpassen, wie man das macht, weil ansonsten ist man beim assoziativen Lernen. Und ich weiß noch damals bei dem Seminar, das war ja vor Ort, mit Claudia, war es wirklich so, dass viele Leute gesagt haben, ah ja, ich habe da die Anleitung im Internet gesehen und ich habe das probiert mit meinem Hund, ich habe das schon geübt. Und am Ende kam bei allen raus, dass es assoziatives Lernen war und eben nicht soziales Lernen, weil die Zahlen nicht eingehalten wurden, weil der Ablauf nicht klar war, weil man das eben nicht so einfach machen kann. Das ist nochmal so vielleicht ein Hinweis für dich. Ja, da lohnt sich es wirklich zu gucken, dass man ja beim Original auch angeleitet wird und sich da Zeit für nimmt. Also die Übertragung von Informationen generell, ja, wann und wo und wie und bei wem findet soziales Lernen statt, die ist abhängig von einigen Sachen. Zum Beispiel einem generellen Level von Sozialität natürlich, die Anwesenheit von elterlicher Fürsorge und Pflege, die Tendenz zu spielen und zum Erkunden, da sind unsere Hunde ja echt total dabei. Und nur dann können eben auch solche Innovationen gemacht werden, die dann über soziales Lernen weitergegeben werden. Das sind so die Voraussetzungen. Grundsätzlich gab es verschiedene Experimente. Ich kann jetzt nicht alles in den Podcast, aber so ein paar interessante Sachen. Ich habe auch am Ende noch eine Studie mitgebracht, die da so ein bisschen zu passt in dieses ganze Feld, die super interessant ist. So ein bisschen verkürzt dargestellt, also bleib bis zum Ende dran, lohnt sich. Es gab mal ein Experiment so zum sozialen Lernen und da hat man sich natürlich unbedingt wieder angeguckt, so, ne, wer passt da von der engen Genetik zusammen, und hatte dann im ersten Moment auch irgendwie so eine vorgefertigte Meinung, wie das Ergebnis so sein wird. Ja. Es ging bei dem Experiment darum, dass die Tiere verstehen sollten, die Tiere beziehungsweise alle, die im Experiment waren, weil es waren auch kleine Kinder dabei, dass verstanden werden sollte, nicht auf den Finger zu gucken. Also wenn auf ein Objekt gezeigt wird, nicht auf den Finger zu gucken, sondern auf das Objekt, dass quasi das Objekt gemeint ist, wenn der Finger dahin zeigt. Untersucht wurden Kleinkinder und Affen. Ja, und hier hat man sich natürlich gedacht, wegen der engen Genetik, Mensch, das wird so sein, dass die sich sehr, sehr ähnlich verhalten. Und dann hat man Wölfe und Hunde getestet. Auch hier wieder die enge Genetik, wo man sich dachte, ja, die werden sich gleich verhalten oder sehr ähnlich verhalten. Ja, das Ergebnis hat aber gezeigt, dass Hunde und Kinder sehr ähnliches Verhalten zeigen und Affen und Wölfe. Obwohl ja sie phylogenetisch weiter entfernt sind, zeigen sie ähnliches Verhalten. Das nennt sich dann konvergente Evolution. Und das hat einfach was damit zu tun, wenn wir uns wieder angucken, wer lebt in welcher Umwelt. Und Hunde sind halt immer in absoluter Nähe, ja, zum Menschen. Ja. Und ja, diese ganze Domestizierung, die ganze Geschichte von Hunden, die ist einfach so mit dem Menschen verankert. Und so kann man sich dann das Ergebnis auch erklären, dass da Kleinkinder und Hunde sehr, sehr ähnliche Verhalten gezeigt haben. Wenn man sich nochmal so anguckt, was ist die größte Veränderung bei der Domestizierung Wolf-Hund? Hunde suchen Hilfe bei ihren Menschen. Da gab es auch einen Versuch zu, dass auch von Hand aufgezogene Wölfe angeschaut wurden, wo man sich eben auch denkt, ne, die kennen von Anfang an ihre Menschen. Da muss ja auch so ein enges Band sein, wie man sich das eben auch beim Hund und Mensch doch vorstellt. Aber ja, da war es trotzdem so, dass die Hunde immer weiter und weiter und weiter probiert haben, ohne Hilfe bei ihrem Menschen zu suchen. Und genau das ist der große Unterschied. Hunde suchen die Hilfe ganz aktiv bei ihren Menschen. Ja, da wurde auch so ein Umwegexperiment zum Beispiel gemacht mit Zaun, Leckerli, und der Hund oder der Wolf muss eben einen Umweg gehen, weil der Weg dorthin ist über einen Umweg am Zaun entlang. Und ja, die Menschen haben eben gezeigt, Mensch, hier geht's lang. Und da so dem Instinkt quasi zu widerstehen und gegen den Instinkt zu handeln, schnell dahin durch den Zaun, ja, weil ich sehe ja direkt hier vor mir, ist ja das Objekt der Begierde. Und dieser Umweg, der gemacht werden muss, der ist jetzt nicht so die erste Lösung. Und da hat man eben auch wieder gesehen, dass Hunde super schnell über Soziales lernen, weil sie dann eben gucken, was macht der Mensch, lernen und zum Erfolg kommen. Es gibt beim sozialen Lernen nochmal verschiedene Formen, die man sich angucken kann. Ich mag sie einmal genannt haben, weil der Podcast ist jetzt schon so, wie er ist, deshalb mag ich es auch aufzählen. Die funktionelle Imitation, ja, da kopiert der Hund wirklich eine beobachtete Handlung exakt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mit der Hand aufnehme, dann benutzt der Hund da auch die Pfote, ja, und macht was mit der Pfote. Also da haben wir die verschiedensten Sachen gemacht, zum Beispiel eine Flasche umwerfen oder eine Schublade probieren zu öffnen. Da muss dann natürlich entsprechend auch der Henkel sein, dass der Hund da mit der Pfote Erfolg hat. Dann gibt es das Zielemulationslernen. Der Hund erkennt das Ziel der Handlung und findet eben so seinen eigenen Weg, wie er es macht. Da wäre so der Klassiker, ich mache das mit der Hand und der Hund nutzt das Maul für diese Aktion. Eine lokale Verstärkung gibt es eben auch. Ein Hund wird auf eine bestimmte Stelle oder ein Objekt aufmerksam, weil ein anderer Hund oder eben sein Mensch damit interagiert. Das kennen viele, die so sagen, hey, ich verstecke das jetzt noch kurz, bevor ich zur Haustür rausgehe, weil ich nicht möchte, dass mein Hund das ins Maul nimmt. Und wenn das so das Letzte war, was man macht, bevor man die Haustür verlässt, kann man, oder ist es sehr sicher, und man sieht dann auch auf Videos ganz oft, dass Hunde dann genau da nochmal gucken, ey, was hat denn der Mensch da hingelegt oder was ist denn das da, ja. Dann gibt's noch das Stimulus Enhancement, das ist ein Reiz, wird eben durch das Verhalten eines anderen Tieres interessanter. Was ich auch noch super interessant fand bei dem Do-as-I-do-Lernen, da haben wir natürlich super, super viel auch gelernt von Claudia damals. Das war echt extrem interessant, weil sie uns da auch so an laufenden Versuchen und Studien hat teilhaben lassen. Hunde agieren mit ortsgebundener Präferenz, auch wieder ähnlich wie Kinder. Bei erwachsenen Menschen ist es so, dass sie objektbezogene Präferenz zeigen. Da gab es zum Beispiel einen Versuch, dass man einen Stuhl und einen Motorradhelm gegenüber aufgestellt hat. Und dann ist der Mensch auf den Stuhl gestiegen, wieder zurück zur Ausgangsposition. Dann hat man den Motorradhelm und den Stuhl vertauscht. Ja, dass einmal der Motorradhelm auf der Seite dann stand, wo vorher der Stuhl war, und der Stuhl auf der Seite vom Motorradhelm. Und der Hund hat dann die Aktion ausgeführt. Also er hat sich oben drauf gestellt, aber auf den Motorradhelm, nicht auf den Stuhl. Das heißt, da sieht man so diese ortsgebundene Präferenz. Ja, das Verhalten wird gezeigt, aber eben an dem gleichen Ort. Und in dem Moment ist es halt am falschen Objekt, weil der Mensch hat sich auf den Stuhl gestellt. Beim Do-as-I-do ist es wirklich so, ich habe es schon gesagt, das mutet auch so ein bisschen mathematisch an. Man muss sich da wirklich was aufschreiben, dann auch einen Zettel hinhängen, damit man sich ganz genau an diese Vorgabe hält. Dann ist wirklich soziales Lernen, was gezeigt wird. Und das Ziel dabei ist, beim Aufbau wirklich auch darauf zu achten, dass funktionelle Imitation erreicht wird. Ja, und da ist wirklich dieses der genaue Ablauf, das führt dann dazu, dass assoziatives Lernen ausgeschlossen ist. Ja, nochmal zurück zu den Mythen über soziales Lernen. Ich habe schon gesagt, pass so ein bisschen auf, wenn du Videos siehst oder so Erklärungen, wo dann gesagt wird, hey, das ist soziales Lernen. Achte darauf, ob das wirklich nicht einfach doch Strafe oder Unwohlsein vermeiden ist. Ja, das ist dann diese Vermeidung von Strafe, die basiert auf operanter Konditionierung, also dem Lernen durch Konsequenzen, und ist eben gerade nicht soziales Lernen. Das bedeutet ja, dass der Hund mit einer bestimmten Handlung eine negative Folge verknüpft und passt dementsprechend auch sein Verhalten an, logischerweise. Und das ist dann eben eine Form des assoziativen Lernens. Dann gibt es noch manchmal das Missverständnis, wo dann gesagt wird, das ist soziales Lernen, dass Hunde so automatisch alles nachmachen, was andere Hunde tun. Und ja, da zeigen Hunde dann auch eher Emulationslernen als eben echte Imitation. Das bedeutet, sie lernen durch Beobachtung, aber nicht immer exakt eben in derselben Weise und wahrscheinlich auch nicht aus denselben Gründen wie der Hund, der es gezeigt hat. Gehen wir mal zu Beispielen von sozialem Lernen, wenn es so um Hunde geht im natürlichen Umfeld, im Leben. Welpen lernen von erwachsenen Hunden, da hatte ich vorhin schon mal so ein Beispiel genannt. Junge Hunde beobachten ältere, wenn es um das Nutzen von Ressourcen zum Beispiel geht oder um Spielzeug auch. Ja, so was interessant ist, da finde ich, sieht man immer auch so richtig so Rauchschwaden aufsteigen. Und ich sage dazu immer so Gehirnzellen-Ping-Pong. Ich finde das immer super interessant, da auch zu beobachten. Dass man richtig merkt, wie da aufgenommen wird, was gemacht wird. Straßenhunde zum Beispiel, da gibt es auch Studien, die zeigen, dass freilebende Hunde das Verhalten anderer beobachten natürlich, um sich in menschlicher Umgebung besser zurechtzufinden. Auch da wieder so dieses, wo habe ich Erfolg, wenn es um Nahrungsfindung geht oder überhaupt mich durchschlagen zu können. Da sieht man auch immer wieder, dass Hunde sehr, sehr gut erkennen, bei welchen Menschen sie es probieren und bei welchen sie einen Bogen drum machen. Ja, also es macht natürlich Sinn, wenn man durch soziales Lernen ist, eine sichere Lernform, weil das wird ja von jemandem gezeigt, der das zeigt, weil es Sinn macht. Ja, dann muss man quasi selber nicht auf die harte Tour lernen, was gut ist und was schlecht ist. Und deshalb ist soziales Lernen einfach eine super sichere Lernform auch. Und dementsprechend macht das Sinn. Dann im Training zum Beispiel mit Demonstrationshunden. Manche Hunde lernen neue Tricks viel schneller. Ich habe das tatsächlich bei mir in der Hundegruppe ganz extrem auch bei Kenny gemerkt. Der ist ein Border Collie. Und das war dann am Rand. Also ich habe früher auch so dieses ruhig am Target warten, ganz extrem verstärkt auch. Und da gab es dann echt Situationen, wo der nur durch Zugucken, also ich habe nie mit ihm diesen Trick oder diese Aktion geübt gehabt, dass ich hätte sagen können, er kennt dieses Signal und weiß, was das ist, sondern nur durch Zugucken, weil ich eben im Abstand mit Timon oder Muffin ein paar Übungen gemacht habe. Ich bin dann zwischendurch immer wieder zu ihm zum Target, habe ihn da hochwertig belohnt fürs dort warten und dann gab es so Situationen, dass ich zu Timon oder Muffin eben das Signal gesagt habe und Kenny hat das dort gezeigt. Diese Aktion, also ja, so dieses Beobachten kennt man doch zum Beispiel auch in Hütebetrieben. Das wäre so ein klassisches Beispiel, wo die jungen Hunde vom Rand beim Hüten zugucken. Ja, auch da wird soziales Lernen ganz arg genutzt. Und auch tatsächlich kenne ich bei Sozialisationstraining, wenn man eben sagt, da gibt es einen Hund, der hat Stress mit Fremdhunden. Und wenn man den in einem sicheren Abstand, so dass er ruhig und entspannt ist, beobachten lässt, wie seine Menschen an fremden Hunden vorbeigehen oder dann positive Interaktionen mit den fremden Hunden zeigen, dann zeigt sich da auch eine Verbesserung im Verhalten. Ja, auch das wäre eine Form des sozialen Lernens, dieses Beobachten. Okay, die sind nett, da passiert nichts. Genau, also das wären so Beispiele aus dem Alltag, wo man das soziale Lernen ein bisschen reinbringen könnte. Ja, wie kann man es denn im Hundetraining grundsätzlich nennen? Ich habe eben gerade jetzt am Ende schon ein Beispiel gebracht. Ich finde dieses Zugucken, gerade auch wenn es so um Bleiben- und Ruhetraining geht, gerade so am Target warten mit dem anderen zusammen, das fiel Kenny super einfach, ja, weil immer wieder dieses Gucken, was passiert da und aha, entspannt hier sitzen oder liegen, oh cool, dann kommt immer eine super Belohnung. Also das hat mir extrem geholfen, kann ich nur wirklich sagen. Also so Demonstrationstraining, ein gut trainierter Hund kann einem unerfahrenen Hund eben zeigen, wie man bestimmtes Verhalten ausführt. Beim Do-as-I-do war es dann wirklich so, auch wenn man neue Tricks zum Beispiel lernen wollte, das ging viel, viel schneller. Klar war es da dann am Ende eine Mischform, ja, wenn, also dem Hund hat man erstmal Do-as-I-do beigebracht, grundsätzlich, und wenn er das konnte, dann ist man übergegangen, so Stück für Stück zu gucken, bringe ich dem neue Aktionen bei, oder ich habe das auch super gerne eingesetzt, wenn es so Situationen gab, wo der Hund eben ja, sich vor was so ein bisschen gegruselt hat. Zum Beispiel über einen Steg laufen oder an so einer raschelnden Folie vorbei oder grundsätzlich so bei Geräuschdingen oder ja, eben auch was, wo man sich so ein bisschen gruselt. Da habe ich dann das Do-as-I-do auch ganz gern eingesetzt, einfach wo dann der Mensch es vorgemacht hat, so die Annäherung. Da ist aber ganz wichtig, dass man eben den Hund zu echt nichts drängt und eben auch jedes Verhalten, was in die Richtung geht, dann schon belohnt, ja, damit es wirklich auch erfolgsversprechend für den Hund ist. Auch so, wenn es um Förderung von Erkundungsverhalten geht, wäre jetzt auch wieder eher in Bezug auf Hunde, die eher unsicher sind in der Umwelt, dass man da auch wieder sagt, hey, ich habe einen Hund dabei, der hat ein gutes, enges Verhältnis zu meinem und der zeigt sicheres Wohlfühl-Erkundungsverhalten. Und mein Hund, der eher unsicher ist, kann da beobachten. Ja, aber wie gesagt, es setzt da natürlich voraus, dass es da eine Basis gibt, eine Beziehung gibt. Genau, also so zusammenfassend kann man sagen, soziales Lernen bei Hunden ist extrem faszinierend. Also wie gesagt, gerade wenn man das Do-as-I-do macht und ja, dem Hund, ich kann wirklich nur sagen, es ist hochgradig faszinierend zu sehen, wie genau die Hunde dann beobachten, was man so macht. Und ich fand das krass. Ja, und das ist natürlich auch wissenschaftlich gut erforscht und es gibt immer mehr, was da probiert wird, was gemacht wird. Es geht eben darum, durch Beobachtung von Artgenossen und engen Bezugspersonen neue Dinge zu lernen. Und wer die Prinzipien des sozialen Lernens versteht, der kann das natürlich dann auch gezielt im Training einsetzen. Allerdings mit realistischen Erwartungen, das habe ich schon so einfließen lassen. Es ist dann nicht so, dass man halt sagt, der Hund hat jetzt noch nie irgendeinen Trick gemacht. Meinetwegen Rolle. Und du legst dich hin und machst die Rolle vor, dann darfst du nicht sofort erwarten, dass der Hund die Rolle zeigt. Ja, aber es geht viel, viel, viel schneller als zum Beispiel durch klassisches Shaping. Ja, wenn man so sagt, ich bringe meinen Hund so Stück für Stück zu einem Trick. Also dieses realistische Erwartungen. Und auch hier, ich habe das ja damals mit allen drei meinen Hunden, damals war es noch Niki, Timon und Muffin gemacht und fand das da auch mega interessant, wie unterschiedlich die sind. Ja, logisch, ne? Es sind absolut Individuen und ja, fand das extrem interessant. Es ist immer individuell. Jetzt komme ich zu der versprochenen Studie, die ich angeteasert habe. Ich fand einfach, die passt hier so dazu. Ich verlinke die dir auch super, super gerne in den Shownotes, dann kannst du draufklicken. Es geht darum, dass Hunde unfreundliche Menschen vermeiden. Also die Studie hat gezeigt, Hunde beobachten ganz genau, wie sich Menschen gegenüber ihrer Bezugsperson verhalten und ziehen daraus Konsequenzen. Was wurde getestet? Also in total verkürzt. ForscherInnen haben eben untersucht, ob Hunde Menschen meiden, die sich ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin gegenüber unfreundlich verhalten. Wird ihrem Menschen geholfen? Wird er ignoriert? Oder wird Hilfe verweigert? Ja, das waren diese Unterschiede. Also das Experiment lief so ab. Die Besitzerin, der Besitzer, der versuchte, einen Gegenstand aus einer Kiste zu holen. Eine Person half dabei. Eine andere Person verweigerte die Hilfe und drehte sich eben weg, nachdem nach Hilfe gefragt wurde. Eine dritte Person drehte sich ohne Aufforderung weg, also bevor um Hilfe gebeten wurde. Und dann gab es noch eine Person, die eben ja ganz aktiv gesagt hat, nö, ich verweigere die Hilfe. Und danach haben die Personen dem Hund Futter angeboten. Ja, und das Ergebnis war ganz klar. Die Hunde haben das Futter ohne Vorurteile von Helfern und von der neutralen Person, also die sich vorher abgewendet hat, genommen. Aber wenn jemand die Hilfe wirklich aktiv verweigert hat, dann mieden die Hunde diese Person und nahmen Futter seltener. Was bedeutet das? Die Hunde können eben soziale Situationen einschätzen und sich auch merken, wer sich unsozial verhält. Ein Verhalten, das auch bei Kleinkindern beobachtet wurde. Auch hier, ne, wieder diese Ähnlichkeit im Verhalten. Das zeigt, wie stark eben auch Hunde auf Zwischenmenschliches achten. Ja, und dass sie das auch deuten können, das lässt sich ja auch in Beobachtungen von Straßenhunden sehr, sehr deutlich zeigen, dass Hunde super gut einschätzen können, ja, um den mache ich einen Bogen, um den Menschen, weil der hat die und die Ausstrahlung, der riecht so und so, der zeigt die und die Körpersignale. Und bei der Person probiere ich, Futter zu bekommen. Und da dann über soziales Lernen, ich muss hier gar nicht ausprobieren, die sichere Lernform. Ja. Das Fazit, dein Hund beobachtet nicht nur dich, sondern auch, wie andere mit dir umgehen. Finde ich einfach cool und ich glaube, wir kennen das. Ja, also ich hatte definitiv mit meinen Hunden schon so Situationen, wo ich auch so dachte, was hat der denn jetzt mit dieser Person? Und es hat sich dann später herausgestellt, dass diese Person wirklich eher in die Kategorie fällt von, ich mach mal einen Bogen drum, weil menschlich nicht so nett. Ja, einfach auch wieder dieses, wie eng die Entwicklungsgeschichte an den Menschen gekoppelt ist von unseren Hunden. Und ja, es ist überlebenswichtig, einschätzen zu können, wie Menschen sich aller Wahrscheinlichkeit nach verhalten werden. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, ich packe in die Shownotes ein paar interessante Sachen. Und ja, ich freue mich über Austausch, wie immer, und auch super, super gerne über Ideen. Also wenn du was hast, wo du sagst, Mensch, erklär doch mal zu dem Thema ein bisschen was. Ich würde das gern genauer wissen und darüber würde ich gern mehr erfahren. Dann schreib mir super gerne eine E-Mail. Ich freue mich ja immer über Austausch. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss!